Kontext Dach. Der Podcast von Dachkult und Kontextur.
Hallo und herzlich willkommen zu Kontext Dach, dem Podcast von Dachkult und Kontextur. Ich bin Katharina Benjamin und ich will ab jetzt hier regelmäßig die unterschiedlichsten Menschen aus den Bereichen Architektur, Bauwesen und Stadtplanung treffen und mit ihnen sprechen über die verschiedensten architektonischen Fragen. Und wir wollen uns auch mit dem Stahldach beschäftigen, natürlich. Dieser Podcast entsteht aus einer Zusammenarbeit von Kontextur, dem von mir 2017 gegründeten Architekturmagazin aus Leipzig, und Dachkult, eine Plattform der Initiative Stahldach. Was möchte Dachkult? Dachkult möchte gerne neu über das Stahldach sprechen und Potenziale thematisieren und neu diskutieren. In der ersten Folge möchten wir einen Blick auf das Stahldach in der Gegenwartsarchitektur werfen. Und hierfür spreche ich mit Thomas Kröger. Thomas Kröger ist seit 19 Jahren selbstständiger Architekt in Berlin. Und seit 2019 ist er ebenfalls Professor für Baukunst an der Kunstakademie in Düsseldorf. Er sagt von sich, ich baue Häuser, manchmal um oder aus, oft auch neu, aber immer komplett. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihm und ich möchte mich auch nochmal bei euch für die Fragen bedanken, die ihr über den Kontextur-Instagram-Kanal eingeschickt habt. Ich habe viel davon mitgenommen und als erstes habe ich ihn gefragt, wie bist du zur Architektur gekommen?
Das Interview.
Wie bist du denn eigentlich zur Architektur gekommen?
ich glaube durch Träumen, ganz ehrlich, und durch Neugierde. Und es ergab sich, dass meine Eltern gebaut haben. Und es gab so viele Fragen und irgendwie, ich wollte auch unbedingt mitmischen und habe dann einfach immer Alternativen entwickelt, die meine Eltern nicht bauen wollten. Und dann habe ich ein Praktikum beim Architekten gemacht irgendwann, in der 11. Klasse. Und dann entschieden, dass ich Mathe und Kunst Leistungskurse nehme und es hat sich eigentlich immer mehr verstärkt und dann gab es auch gar keine weitere Frage und ich habe das dann gemacht und das Vordiplom in Braunschweig absolviert und dann bin ich nach London gegangen und es gab eigentlich nie wirklich so eine Suche, was wird man wohl machen, sondern das stand ziemlich früh fest, dass ich das super finde.
Und wie kam es dann zur Selbstständigkeit 2001? Wie alt warst du da?
Ich war Ende 20, fast 30, genau. Und es hatte ja so einen längeren Weg und es gab eine ganz tolle Geschichte. Ich war sehr jung, als ich bei Foster so ein Jahr, mein Year-Out gemacht habe. Und war etwas erschrocken von der starken Hierarchie und dass die eigentlich wirklich erfahrenen Architekten dort doch immer wieder zurechtgestutzt werden. Und mein Direktor damals, David Nelson, der mit Ken Shuttleworth zusammen die Bank of Hong Kong und Shanghai gebaut hat. Und dann habe ich ihn gefragt, wie ist es eigentlich bei dir? Du hast wirklich alles durch, ja? Ihr habt die Bank gebaut, damals somit das aufwendigste Gebäude der Welt und das war ein wirklich begnadeter Detaillierer und ich sagte, was machst du eigentlich noch hier, ja, warum? Und dann meinte er, Thomas, ganz einfach, also wenn du wirklich das liebst, was wir hier machen, dann hast du alle Möglichkeiten dieser Welt, mit den Firmen die besten Details zu entwickeln und wir sind das beste Team. Und es gibt aber nur einen King. Und wenn du Ansprüche hast, dann musst du gehen. Und wenn du keine Ansprüche hast, sondern wenn du nur bauen willst, ja, dann bleib. Und ich fand das ziemlich beeindruckend, dass das so einfach offensichtlich ist und er das auch für sich so einfach beantwortet hat. Und ich wollte es aber gerne unbedingt probieren, selber was auf die Beine zu stellen. Und dann bin ich nach dem Diplom von Max Dudler geholt worden. Und dann hatte dort ein Bauherr, für den ich hatte für Max Dudler die Börse in Frankfurt gemacht, und der hat mir dann ein eigenes Projekt angeboten und meinte, wenn er mir damit auf die eigenen Füße helfen könne, würde ihn das freuen. Und dann habe ich das Max erzählt und der meinte, oh, verdammt, und ich weiß ja, war sehr großzügig und hat mich dann einfach unterstützt, auch noch finanziell, und so, okay, das hat ihm jetzt so viel Spaß gemacht und es soll jetzt ein guter Start werden, aber bevor ich irgendwas mache, soll ich erstmal die Ferien fahren. Und ja, so ging das los.
Du hast eben gesagt, dass Architektur ganz viel für dich mit Träumen auch zusammenhängt. Wer oder was hat dich denn architektonisch geprägt? Oder sind das wirklich deine Träume, die dich prägen?
Also das ist tatsächlich unterschiedlich. Ich habe eigentlich schon in Braunschweig, aber dann insbesondere auch in London, ich habe bei Peter Cook studiert und da ging es darum, wie stellt man eigentlich dar? Was für Bilder will man erzählen und welche Obsessionen will man erzählen? Und ich hatte eigentlich immer den Eindruck, ich würde lieber städtebaulich arbeiten. Städtebauliches Arbeiten war gar kein Begriff, den man bei Peter Cook finden konnte. Und ich hatte dann das Glück, dass es eine große Auseinandersetzung mit Cedric Price gab, der doch ein ganz, ganz toller Lehrer ist und dann immer noch mal so auf, um was geht's hier überhaupt, zurückgeworfen hat, diese Frage. Und ich habe wahnsinnig viel gelesen, aber eher Romane. Ich habe ganz viel Russen gelesen, Gogol. Und darüber sozusagen parallel das gedacht, was ich eigentlich machen wollte in der Architektur. Und hatte immer so einen merkwürdigen Seiteneinstieg, wie das funktionieren sollte. Und das hat sich so ein bisschen gehalten. Und ich glaube, diese Mischung aus sozusagen Technologie, die ich bei Foster mitbekommen habe und im Grunde auch dieser Braunschweiger Schule, kam dann eher so was Baumeisterliches vielleicht noch dazu über Adolf Krischanitz, bei dem ich an der UdK studiert habe, und Fred Cazzioli, die mir sozusagen nochmal mit ganz neuen Augen diese Art Raum und Plan zu denken ermöglicht haben. Das war eigentlich ganz toll. Und mit Max Dudler war das dann einfach eine große Freude, wirklich bauen zu dürfen. Und Max Dudler selbst, es gibt einerseits die Ungerschule, andererseits gibt es aber auch rein biografisch diese Nähe zum Handwerk und aus einem Steinmetzbetrieb, und das war einfach super, ja, dass es wirklich noch so ein baumeisterliches Denken gibt, wie man Haus entwickelt, nicht nur räumlich, sondern auch konstruktiv, immer mit diesem Bewusstsein, dass das Haus eine Sache leisten soll.
So, jetzt kommt eine Frage, die wurde mehrmals eingeschickt. Und zwar, wie entwickelst du denn diese besondere ausdrucksreiche und Ideen, also von Ideen strotzende Formsprache, die deine Gebäude auszeichnen?
Also ich glaube, dass es einerseits um so eine Art Bildentwicklung geht. Und wir machen, wenn wir Projekte entwickeln, arbeiten wir ganz stark mit diesem Bildhaften. Das heißt, wir überlegen, was kann eigentlich der Ort leisten, an dem etwas entstehen soll? Was gibt es dort? Und damit stellen wir erstmal sozusagen Bilder des Bestandes zusammen. Und dann werden die angereichert mit, also in der Unterhaltung oder im Dialog entwickelten Assoziationen von Dingen, die man erinnert, die man schon kennt, die man auf Reisen gesehen hat, und dann fängt man an, das Projekt zu entwickeln und sucht eigentlich nach diesem starken Bild oder nach dieser Emotion, die dieses Bild möglicherweise auslösen kann. Und tatsächlich ist es so, dass wir versuchen, diese Bilder bis zum Ende zu halten. Also wir haben jetzt eine Schule im Schwarzwald, die hatte vor 14 Tagen Spatenstich. Und da stehen immer noch die Bilder des Wettbewerbes, sind unsere maßgebenden Bilder. An denen wird sozusagen alles überprüft und die werden auch nicht mehr losgelassen, bis das Haus dann steht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man in der Entwicklung des Projektes immer wieder Überzeugung leistet, dass das, was man dort eigentlich weitergereicht hat oder warum man diesen Wettbewerb gewonnen hat oder den Auftrag bekommen hat, dass der Auslöser war, also emotionaler und überzeugender in diese Richtung zu gehen.
Meinst du die Osterhofschule oder die?
Genau, das ist die Osterhofschule, also zum Beispiel, und die ist ganz stark entwickelt, einerseits aus diesen großen stolzen Eindachhöfen im Schwarzwald, die auch aus der Topografie entwickelt sind, weil die meisten an Hanggrundstücken lagen. Das heißt, unten war der Bauer, oben hat man die Ernte eingefahren. Es gab eben immer diese zwei Erdgeschosse und dann gab es Nebengebäude. Und diese Nebengebäude waren oft zum Durchlüften des Heus. Und deswegen haben die so speziellere Dachformen, die man genauso auch im asiatischen Raum findet. Und wir haben dann eigentlich eins zu eins eine Dachform genommen und die an die Bedingungen unserer Topografie und dieser Schule angepasst. Also wir haben dort mit Hochwasser zu tun, deswegen ist das Haus leicht aufgeständert. Aber die Formsprache kommt rein aus dem Schwarzwald. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben eine Farbe dazu gegeben, indem wir geguckt haben, wie schaffen wir eigentlich diese Farbigkeit, die über den Tagesverlauf dort entsteht, also von Blau nach Grün und von Grün nach Blau, das zu erzählen. Und jetzt wird alles monochrom eingefärbt, also das Dach ist ein grünliches Blechdach, ist ein Zinkdach, das Holz wird entsprechend eingefärbt, die Fenster werden entsprechend lasiert, so dass es dieses eine Stück wird, das man dann in der Hand halten kann, gefühlt. Ja. Also dass es so dann auch so ein bisschen mit dem Maßstab spielt. Und da war der Hintergrund, einerseits mit ortstypischen Typologien zu arbeiten, andererseits sie wiederum zu verfremden und in so eine Art, fast in so eine Kinderbuchwelt zu bringen, damit die ganz besondere Kinder am Osterhof, die aus, ich würde sagen, schwierigen Familien kommen, die keine Chance hatten, so ein Sozialverständnis und ein Selbstvertrauen und überhaupt Vertrauen zu entwickeln. Und die sind eben durch entweder große Zurückgezogenheit, durch Verweigerung aufgefallen oder durch Aggression, also auch ADHS und alle möglichen Formen von Aggression. Kinder sind dort 3 Jahre. Es geht darum, ihnen so ein Verständnis, ein soziales Verständnis, aber auch ein Vertrauen zurückzugeben. Ja.
Das ist ja, ich finde, gerade wenn man Kinder beobachtet, also ich habe auch einen 6-jährigen Sohn, merkt man ja, wie wichtig eigentlich Raum, also wie sich Raum auf Kinder auswirkt, ne? Wie sie den Raum aneignen wollen, wie sie auf Farben, Licht, Schatten, Atmosphäre reagieren. Also das ist, also für Kinder zu bauen, ist ja eigentlich unglaublich wichtig. Das würde man sich manchmal mehr erhoffen hier, ja. In diesem Land.
Ja, man kennt es auch von sich selber, wenn man also bei mit den Eltern irgendwie zu Freunden gegangen ist oder in andere Orte, ja, die einen beeindruckt haben, entweder weil sie dunkler waren, als man das kannte, oder weil sie besonders offen waren. Ja, und es gibt durchaus Kinder, die sind da sehr empfänglich für diese Stimmung, und andere kriegen es vielleicht nicht so deutlich mit, aber ich glaube, dass jeder doch auch durch seinen Raum bestimmt ist und dass man diese ganzen haptischen Erfahrungen eigentlich sein Leben lang mit sich trägt.
Gibt es denn auch Leute, die sehr negativ auf diese Formsprache reagieren? Also ich hatte bei dem Archithese-Vortrag bei der anderen Schule, was erst dieses lange Gebäude war, hattest du gesagt, dass du da einen Brief bekommen hast und den du dann auch wirklich reagiert hast und dass es dann geteilt wurde und dann zwei Baukörper waren, die so zueinander laufen.
Ja, und das hatte mehrere Gründe. Das war wirklich ein recht emotionaler Brief, der an der Typologie selbst gar nichts geändert hat, aber wohl an der Organisation der Schule, also wie sie funktioniert. Und ich fand das absolut nachvollziehbar, dass man nicht zu lange Korridore laufen will und dass man vielleicht doch daran denken sollte, wenn man so es entwickelt, auch städtebaulich entwickelt, dass Radikalität vielleicht ein Thema ist, der uns begeistert und wichtig ist, aber wir sind auch nicht diejenigen, die sozusagen den täglichen Betrieb leisten. Und diesen Punkt fand ich sehr nachvollziehbar. Ich fand auch nachvollziehbar, dass es wichtig war, nochmal einen Ort zu entwickeln im Außenraum, der gefasster ist. Und das haben wir, glaube ich, mit diesen dann zwei Schulkörpern und zwei Langhäusern eigentlich auch überzeugend hinbekommen. Und ja, jetzt in der weiteren, wir haben gerade den Bauantrag vor einem Monat gestellt, war das wirklich eine gute Zusammenarbeit jetzt mit den, auch mit dem Schulleiter und ja.
Welche Rolle spielt denn das steile Dach in deiner Architektur?
Also auf jeden Fall keine orthodoxe, sondern die Dächer, die wir gemacht haben, sind einerseits an dem Ort entwickelt, an dem das Gebäude steht. Und zum Beispiel die Schule in Hamburg, da sind die ortsprägenden Häuser sind Langhäuser. Und das ist also nichts, was wir jetzt dahin erfunden haben, sondern es ist eine Typologie, die besteht dort und die ist ortskernprägend. Und wir wollten gerne eine Sprache finden, die nicht diese Schule neu erfindet auf dem Acker, sondern die sich sozusagen anschließt an etwas, was man aus dem Ort selbst kennt. Und die hat dann sozusagen als Nebeneffekt einfach ganz besondere Räume erzeugt. Also die Aula liegt in einer der Giebelflächen, ist zweigeschossig und macht einen ganz fast expressiven Raum auf an der Stelle, den wir sonst nie sozusagen als Nebenprodukt hätten entwickeln können oder so bekommen, sondern der war einfach Teil dieser Geometrie. Und ich bin insofern ein Fan von Dächern, weil ich finde, dass es angenehm ist, wenn Häuser geerdet sind, einen Fuß haben, einen Körper entwickeln und dann zu einem Ende kommen. Und das kann man in unterschiedlicher Form finden. Also ich finde, auch flachgedeckte Häuser können ganz hervorragend zum Ende kommen, ohne dass man sie in einer rationalistischen Bauweise sozusagen unendlich und wir schneiden sie bei Stockwerk 23 abfindet. Also wenn man da Pirelli-Haus von Ponti zum Beispiel denkt, ja, da ist auch über das Tragwerk, das an der Außenfassade erzählt wird, ein natürliches Ende herbeigeführt. Das finde ich eigentlich ziemlich schön und das Dach macht es auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise, auch im städtischen Kontext. In Berlin kennen wir das gar nicht so, weil wir hier sehr viele Notdächer haben und eigentlich so eine historische Dachlandschaft abgeschert wurde. Gibt es noch vereinzelt in Charlottenburg oder am Kudamm gibt es einfach noch tolle Dächer, die auch helfen, sich selbst zu verorten, weil sie wiedererkennbar sind und weil sie prägnant sind. Und wir entwickeln gerade ein Dach in München, das steht ein Mehrfamilienhaus direkt an der Isar. Und auch das bekommt ein sehr ausdrucksstarkes Dach, weil es auch in einer Reihe von Dachanlagen steht. Ja. Und der schöne Nebeneffekt sind natürlich die Räume, die da drin sind. Also zum einen hat man mehr Volumen im Raum. Wenn man dieses Dachvolumen sozusagen additiv behandelt, und andererseits gibt es auch sehr spezielle Formen innerhalb einer Dachlandschaft.
Nach welchen räumlichen Qualitäten suchst du denn in deinem Schaffen, in deiner Architektur?
Ich glaube, grundsätzlich geht es darum, wo befindet sich denn der Raum, den man bildet oder den man baut. Ist er in einem starken landschaftlichen Kontext, dann würde ich sagen, sollte er sich gerne zurücknehmen und einfach Platz machen für das, was draußen passiert, das, was man sieht. Gibt es keinen solchen Bezug, geht es stärker um das, was der Raum an sich leisten soll. Also ermüdet er das Auge, weil er einfach zu schlicht ist, oder ist er reichhaltig genug, dass er sozusagen Tiefe anbietet, weil er das Auge in anschließende Räume führt. Ich glaube, es geht am Ende immer so um ein Ausgewogensein dessen, was soll er können, also was macht man darin, wie hält man sich dort auf. Und das andere ist, wie beschützt oder wie stark führt er den Betrachter in den umliegenden oder in den Außenraum. Und ich glaube, das sind so Kriterien, die man immer wieder neu entwickelt und neu erfindet, je nach Ort. Und auch diskutiert, auch natürlich mit den Bauherren. Als wir das Schwarze Haus zum Beispiel entwickelt haben, ging es eigentlich nur immer um die Innenräume, dass die dunkel sind. Und die Bauherrin hatte wahnsinnig Angst vor dieser Dunkelheit oder vor dieser Schwärze. Und sagt, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt dieses neue Haus bauen und du willst alles schwarz machen. Und dann ist es ja weg, das Haus. Und man sieht, und dann habe ich gesagt, ja, das wäre das Ideal. Und dann haben wir ganz viele Bilder gezeigt von asiatischen Häusern, die sich sehr sozusagen auf so eine Art Fenster reduzieren, nämlich den Blick von innen nach außen, wo auch dort die Dachstühle sehr dunkel sind und die wenigen Reflexionen eigentlich nur sehr zurückgenommen sind von weißen oder von hellen Flächen. Und als wir dann in diesen noch sozusagen ganz hell im Haus standen und die Räume so ganz klar sahen und das anfing dunkel zu machen, ich war mir natürlich auch total unsicher, ob das aufgeht oder nicht. Und als es dann fertig war und man plötzlich in dieser also es ist nicht dunkel darin, man hat dasselbe Licht, aber man hat keine Eigenreflexion. Der Raum hat nicht mehr reflektiert und das Außen und die Farbigkeit draußen war so viel stärker. Es war im Grunde wie so ein, ja, wie bei der Musikanlage, ein Verstärker, wo jeder Ton nochmal so klangvoller wurde. Das war eine ziemlich tolle Erfahrung. Und die Ängste waren weg, die Bauherrin glücklich. Und das, ja, war speziell.
Wie überprüfst du das im Planungsprozess? Also arbeitest du viel auch mit so Szenenmodellen, also so 1:20?
Tatsächlich leider nicht. Also wir machen sehr viel auch über 3D am Testen. Wir arbeiten im Modell fast nur städtebaulich und dann sozusagen an die Figur tasten wir uns auch entweder über Knetmodelle oder tatsächlich über hölzerne Modelle. Und aber mehr 3D, weil es einfach schneller zu überprüfen ist. Der Modellbau einfach zu aufwendig. Leider.
Leider, ja.
Ja.
Aber macht ihr die Bilder bei euch im Büro oder gebt ihr die raus? Also jetzt so das, was veröffentlicht wird, die Visualisierungen?
Die machen wir hauptsächlich im Büro und wir haben jetzt erstmals Kontakt aufgenommen zu jemandem, der sich auf Rendering spezialisiert, aber eigentlich machen wir die immer im Büro. Und jetzt aus Kapazitätsgründen müssen wir noch sozusagen eine Alternative haben, ja.
Also die könnten ja auch in Büchern, also die könnten ja auch in einem modernen Märchen eigentlich vorkommen, diese Bilder. So, Ich habe die auch meinem Sohn gezeigt und der war auch ganz interessiert. Der ist
okay.
Der sechs.
Also das ist super.
Irgendwie schafft man es, eine Verbindung dazu zu bauen. Und das ist ja wirklich, oft schaffen wir das ja auch nicht. Also gerade wenn man so in diesem Architektensprech spricht oder, ne, dann merkt man ja auch, dass Leute, die da nicht mit beschäftigt sind, auch oft abschalten oder so.
Mhm. Wir haben ja eigentlich wenig Menschen in der Darstellung, aber ab und an Tiere. Und es gibt so eine Renaissance im Bildrahmen selbst. Immer Bezüge, entweder es steht dort ein Fasan oder in der Tiefe liegt ein Löwe oder es ist, und ich glaube, dass man immer seine Bilder gut in so einem Kontext suchen kann, wo es um Aufklärung geht, wo es um eigentlich so einen Art humanistischen Anspruch geht. Was wollen wir eigentlich erzählen? Was wollen wir eigentlich abbilden mit den Bildern und mit diesen Häusern, die wir versuchen zu entwickeln. Damit meine ich nicht uns als Büro, sondern diese Architekten eben. Ja.
Das ist wahrscheinlich auch eine Frage, also erstmal, also wenn man selber ein Bild erstellt, ne, es wirkt ja auch als Leitstern eigentlich, so eine lange Zeit des Projekts, ne, dass man sich immer wieder an dem misst, auch was wollten wir eigentlich erreichen. Und ich finde, eine andere Frage ist halt die Arbeit mit Referenzen. Also ich sage auch, ich habe 2010 angefangen zu studieren, es hat sich ja so verändert. Also bei uns in Weimar gab es nichts, wir hatten eine Bibliothek und ich finde, also mit Referenzen arbeiten ist gut, aber man muss sich eine Referenz auch erarbeiten. Also man muss die Struktur verstehen, die zum Beispiel hinter einer Gebäudereferenz steht, weil nur das ist ja eigentlich interessant.
Aber dann reden wir jetzt vom Gleichen. Ich meine auch sozusagen die Bildreferenz und nicht sozusagen die Darstellung dessen, was man sozusagen am Projekt erarbeitet hat, sondern ja, die Bildreferenz. Und das sehe ich ganz genauso. Die werden immer dünner. Und ja, immer noch gleich attraktiv, aber man verwendet sie anders. Und das finde ich auch schwierig.
Nochmal jetzt zurück, das hatten wir eben auch schon mal kurz so angestreift. Wie steht es denn um die Beziehung von Architektur und Handwerk? Oder was können die beiden Professionen aktuell voneinander lernen?
Also die nähren sich ja im besten Falle gegenseitig. Ich glaube, dass wir als Architekten gar nicht genug vom Handwerk lernen können. Und ich weiß auch nicht, ob wir alles jetzt gleich gut können müssen, das vielleicht nicht. Aber ich glaube, das zu pflegen und das zu erkennen, wie entwickelt man ein Detail, das auch umsetzbar ist oder das sozusagen auch das maximal ausschöpft, was das Handwerk anbietet, das macht man besser zusammen. Also mit dem Handwerk. Und der dritte Part darin ist dann ja auch die Industrie. Und die drei vertragen sich nicht immer so gut. Also ich finde, man kann ganz hervorragend mit dem Handwerk Lösungen finden, das dann aber nicht möglicherweise konform ist mit Standardlösungen. Und das heißt gar nicht, dass es jetzt komplizierter oder aufwendiger ist, aber es erfüllt nicht die vorgedachte Struktur einer DIN oder einer Systemlösung. Und das können wir entwickeln. So wie es dann in die Ausschreibung geht, kommen damit auch schon die ersten Bedenken. Und dann sozusagen das nächste ist, dass man vielleicht nicht die Gewähr übernehmen will. Das heißt, man kann diese Dinge im Grunde nur im privaten Kontext erstellen, wenn man nicht an öffentliche Vergaben gebunden ist. Und das finde ich ein bisschen bedauerlich. Und da gilt es noch ein bisschen weiterzuarbeiten.
Und über lang vernichtet das ja auch das Handwerk in der Form. Ne? Also in Sachsen ist das schon ganz oft so, dass man die Handwerker oder es sind auch größere Zusammenschlüsse dann oft auch nur noch die Standardlösung anbieten. Ne? Also wenn man sagt, ich möchte jetzt einen ganz einfachen Putz oder so.
Das ist ja in ganz Europa so.
Ja.
Ja.
Ich finde, als ich studiert habe zum Beispiel, ich habe auch immer gedacht, die DIN ist so eine Art Rechtsbindung. Es ist ja gar nicht, ne? Man muss ja nach dem Stand der Technik bauen. Und die DIN ist genau eigentlich ein Verein. Es ist, aber die hat ja so ein gutes Marketing, dass man denkt, man ist hörig. Ja, ne?
Am Ende ist es sozusagen doch eine rechtliche Prüfung, weil die Gutachter sich natürlich darauf beziehen. Und dann will ich uns sehen, wie wir sozusagen gegenargumentieren. Das ist wirklich schwierig. Und insofern muss man sich gut absichern und alle müssen zustimmen und man muss gut aufklären. Ich glaube, im Moment gibt es eine Entwicklung, wo man einerseits nur diesen Standard durchklopft und dann wiederum besondere Projekte macht, wo die Baulandschaft selber sieht, auf keinen Fall will ich in so einer Pampe wohnen, ja, sondern ich möchte das sozusagen handwerklich angehen. Und da gibt es noch so handverlesene Handwerksbetriebe, die noch nach alten Techniken verstehen, wie man einen Putz anrührt und welche Öle da reinkommen und wie man den richtig binden lässt. Und das ist, da gibt es sozusagen noch eine Unabhängigkeit, die aber unbedingt gewünscht sein muss und die im Moment natürlich auch noch teurer ist als vorgedachte Produkte zu verwenden.
Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass auf jeden Fall das Bewusstsein
kommt zurück. Ja. Und,
habe ich gerade auch ein Interview mit dir, dass du gesagt hast, dass du es so schade findest, dass Dinge immer teurer werden, aber immer weniger wert sind. Mhm. Und ja, das wäre ja gut, wenn man das so in diesem kleinen Rahmen, in dem man wirken kann, ändern kann, ne? Also einfach, dass man schon lange ein Haus für 100 Jahre baut, damit ist man ja sozusagen schon heutzutage subversiv.
Das stimmt. Aber ich finde, wenn man zum Beispiel bei Dachstühlen, ja, wenn man jetzt ein Holz verwendet, das einfach gut getrocknet ist und einfach eine solide Qualität liefert, kann das andere Sachen als ein Holz, das relativ frisch ist und was sozusagen industriell erstmal wieder vorbehandelt werden muss mit allen möglichen Imprägnierungen, damit es sozusagen diese Schnelllebigkeit auf sozusagen eine erstmals auf kurzen Zeitraum Gleichwertigkeit bringt. Langfristig ist das gut durchgetrocknete Holz das Bessere. Und das ist aber ganz schwierig, auf diesem schnellen Markt da sozusagen eine gute, vernünftige Vorauswahl zu treffen und dann zu überzeugen, dass es eigentlich sinnvoll ist, jetzt etwas mehr auszugeben und nicht die Sachen zu schnell nochmal machen zu müssen. Und da ist die Industrie allerdings super gewappnet. Also weil die sozusagen dieses Manko des schlechten Produktes versuchen zu ersetzen mit ein Mehr an Ummantelung. Und das finde ich, aber das ist jetzt so viel über Holz, aber es gibt so ganz viele Punkte, wo man mehr Add-ons bringt, an Chemie, an Ummantelung, um Dinge, die quantitativ und qualitativ irgendwie schlechter sind, sozusagen mit Krückstöcken aufrecht zu bringen. Und wenn man das alles wieder weglassen könnte,
Man würde sich ja auch wünschen, dass Vergabeausschreibung die Wirtschaftlichkeit entlang der ganzen Lebensdauer ausschlaggebend wäre. Ne? Wenn das bindend wäre, dann hätte man ja auch eine ganz andere Diskussionsgrundlage. Ne? Wenn man nur an dem einen Punkt die Kosten schneidet, dann hängt man ja, also das ist zu teuer oder so, damit wird man ja immer... gerät man ja immer ins Hintertreffen. Was wünschst du dir denn konkret von der Industrie im Bereich Steildach, auch im Bereich Produktentwicklung, aber du hast ja vielleicht noch ein paar andere Wünsche.
Also das wünsche ich mir zwar nicht von der Industrie, aber ich glaube, dass ein vernünftiges Lösen von Details mit handwerklichem Sachverstand, wenn das akzeptabel ist, auch mit industriell gefertigten Produkten und wir das so in so einen Einklang bringen könnten, das fände ich eigentlich interessant. Insofern würde man sich wünschen, dass die Industrie mitwirkt an der Entwicklung von Details, wo sie aber vielleicht nur Teile liefern, weil auch möglicherweise nur Teile nötig sind. Und das heißt aber auch, dass es eine Übernahme von Verantwortung ist, indem die Industrie auch stärker wieder mit dem Handwerk arbeitet und man aufeinander schaut und die Industrie nicht nur sozusagen das Handwerk dominiert, indem sie ihm sagt, was sie im Sinne der Zertifizierung vom Handwerk einfordert. Und das fände ich gut und ich glaube, dass das auch existiert. Also wir arbeiten mit einem Spengler zusammen, mit einem Dachdecker zusammen, der Blechdächer herstellt. Auf eine ganz als der beste Handwerker, den ich kenne in dem Segment. Und da, glaube ich, ist auch die Industrie bereit, auf Dinge einzugehen, wenn der sagt, das müsste eigentlich so und so funktionieren.
Steile Objekte.
Nachdem wir jetzt einiges von Thomas Kröger selbst gehört haben, würde ich jetzt gerne noch einen kurzen Blick auf drei von ihm realisierte Gebäude in der Uckermark werfen, die mir irgendwie sofort in die Gedanken kommen, wenn ich Thomas Kröger höre oder wenn ich was von ihm sehe. Und dazu sollte man wissen, die Uckermark liegt nordöstlich von Berlin in Brandenburg. Es handelt sich um eine Endmoränenlandschaft, die stark von der Eiszeit geprägt ist. In dieser weiten, weichen und sehr dünn besiedelten Landschaft, voll von Wäldern, Feldern, Hügeln und Seen, hat Thomas Kröger mehrere Gebäude umgebaut, aber auch neu gebaut. Die Uckermark ist sehr dünn besiedelt und auch schwer landwirtschaftlich zu nutzen und zu bewirtschaften. Aber seit einiger Zeit hat sich die Uckermark als Zufluchtsort und eben auch als Rückzugsort für viele wohlsituierte Berliner entwickelt, was gerade in Pandemiezeiten Konflikte birgt, wie wir ja auch immer wieder aus den Medien erfahren. Der uckermarksche Landschaftsraum hat sich, so scheint es, zum heiß begehrten Sehnsuchtsort der gestressten Städter entwickelt. Bei den Bauherren und Auftraggeberinnen von Thomas Kröger handelt es sich eben genau um diese angesprochene und wohlhabende Klientel. So, jetzt stellt sich die Frage, wie geht Thomas Kröger damit um? Schauen wir uns die realisierten Umbauprojekte Werkhof am Rande des Hipsterdorfes Gerswalde und Tenne in Fergitz an, dann spürt und sieht man, dass Thomas Kröger versucht, sich hier zu verhalten und bewusst keine, wie er es nennt, Wunderkisten baut, sondern aus dem Kontext entwickelte Interventionen vornimmt, fast einsät, die den Landschaftsraum in den Vordergrund stellen und sich trotzdem aber durch eine große entwerferische räumliche Eigenständigkeit auszeichnen. Das erste Projekt, was ich euch vorstellen will, ist das Werkhaus in Gerswalde. Das war mal eine Schlosserei und jetzt seit dem Umbau, der durch Thomas Kröger durchgeführt wurde, wohnt und arbeitet hier ein Berliner Tischler. Die vorgefundenen Kubaturen hat Thomas Kröger ersetzt und als Neukonstruktion ein klassisches Zimmermannsgewerk gewählt. Der Bauherr hat dies Ganze dann mit selbstgefertigten Nagelbindern noch ergänzt und unterstützt. Das giebelständige Gebäude ist mit Wellblech bekleidet und die Schalung des Gebäudes besteht aus ungesäumter Lärche, so wie es für die Siedlerhäuser in Gerswalde auch ganz typisch ist. Das zweite Projekt, das ich euch kurz anteasern möchte, ist die Tenne. Die Tenne in Fergitz, da wurde aus einem alten Kuhstall, der mal zwischenzeitlich auch als Doppelhaushälfte umgenutzt war, ein Domizil für eine junge Berliner Familie. Die Eingriffe, die Thomas Krüger vorgenommen hat, waren massiv. Der Umbau dauerte 4 Jahre und trotzdem ist dies von außen kaum zu sehen. Das Haus wurde entkernt, die ursprüngliche Struktur herausgearbeitet. Und das Zentrum des Hauses ist jetzt eine doppelhohe, scheunenartige Wohnhalle mit Feuerstelle. Und darum gruppieren sich um eine halbe Etage hochgesetzt die Wohnräume der Familie. Wie eben schon kurz angesprochen, trotz der massiven Intervention und der langen Umbauzeit blieb das Gebäude in seinen Außenflächen fast unberührt. Anders verhält es sich beim dritten Projekt, also es ist ein Neubau des Pavillon Pinault, den Krüger für eine Berliner Künstlerin geplant und gebaut hat. Das Objekt ist halb Folli und halb Wohndomizil und es orientiert sich an der flüchtigen Typologie des Tanzpavillons. Dieser Pavillon steht inmitten eines großen Gartengrundstücks und fühlt sich, so empfinde ich es, lediglich den ihn benachbarten Kirschwiesen verpflichtet. Der sechseckige Pavillon ist bekrönt von einer Dachhaube und diese ist diagonal mit Metallschindeln gedeckt. Das ist wirklich ganz spannend. Das sollte man sich genau angucken. Aber dies war jetzt nur mein kurzer Blick auf 3 von Thomas Krügers sehr spannenden Projekten. Wenn ihr mehr über diese Projekte erfahren wollt, dann schaut bei mir vorbei, beim Kontextur Instagram-Account, da wird es noch was dazu geben. Oder natürlich auch bei Thomas Krüger auf der Webseite. Wir haben von Thomas Krüger gehört, dass er sich von der Industrie mehr Einfachheit wünscht, weniger Fixierung auf Normen und komplizierte technische Lösungen. Und diese Frage möchte ich jetzt an Klaus Niemann weitergeben. Er ist einerseits Sprecher der Initiative Dachkult, auf der anderen Seite hat er aber langjährige Erfahrungen als Industrievertreter und mich interessiert seine Antwort dazu.
Das Dachkult-Fazit mit Klaus Niemann.
Da bin ich mit Thomas Krüger einer Meinung. Mehr einfache Lösungen wünscht sich auch die Industrie. Denn alles, was kompliziert ist, ist meistens auch teuer. Nicht nur teuer in der Herstellung, sondern auch teuer in der Produktentwicklung. Die Folge ist, dass das Bauen generell immer kostspieliger wird. Wir hingegen wünschen uns, dass sich immer mehr Menschen leisten können zu bauen. Wenn mehr Einfachheit bedeutet, dass nicht nur leichter und schneller und authentischer gebaut wird, sondern auch günstiger, dann gehen wir selbstverständlich diesen Weg gerne mit. Doch das ist bekanntlich einfacher gesagt als getan. Gerade in Deutschland haben wir eine Vielzahl an Normen und gesetzlichen Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Hier müssen Architekten, Industrie und das Baugewerbe im Dialog mit dem Gesetzgeber auf Landes- und auf Bundesebene gemeinsame Lösungen erarbeiten. Wissenstransfer ist das Gebot der Stunde. Stichwort einfache Produkte. Gerade im Stahldachbereich, der ja wieder im Aufwind ist, haben wir eine Vielzahl an traditionellen, authentischen Produkten, die sich durch einfache und natürliche Herstellungsverfahren und Verarbeitung auszeichnen. Produkte, die entweder aus der Region kommen oder regionale Typologien stützen. Und wie wichtig das für die Baukultur ist, stellt auch Thomas Krüger mit seiner Architektur, die auf den regionalen Kontext Bezug nimmt, immer wieder eindrucksvoll unter Beweis. Abschließend noch ein sehr bemerkenswertes Zitat aus dem Interview mit Thomas Krüger. Dächer helfen den Menschen, sich zu verorten, weil sie wiedererkennbar und prägnant sind. Dem ist meinerseits nichts hinzuzufügen.
So, das war's auch schon. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei wart bei der ersten Folge Kontext Dach. Kommentare, Gästewünsche und Kritik gerne an podcast@kontextur.info oder schreibt mir einfach eine Nachricht bei Kontextur auf dem Instagram-Kanal. Wir arbeiten schon fleißig an der nächsten Folge, die ihr dann auch überall hören könnt, wo es Podcasts gibt. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bleibt gesund und bis bald. Ciao.